Eigentlich ist Glauben schön.
Glauben ist das Schönste auf der Welt.
Einige meiner Freunde sehen das nicht so.
Leider gehen viele Menschen an diesem Schatz vorbei, weil sie ihn nicht kennen.
Warum erklärt uns das niemand so richtig?
Habe mir schon oft überlegt, wie man jungen Menschen die Schönheit des Glaubens erschließen kann.
Gott sei Dank hat meine Mutter mir das Buch mit den Briefen an Kerstin geschenkt.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zur neuen Folge unserer Sendereihe Glauben ist schön. Mein Name ist Henze, Winfried Henze, Pastor aus dem Bistum Hildesheim. Ich freue mich, dass wir wieder zusammen sind, um miteinander über Glaubensfragen nachzudenken. Unter dem Titel Glauben ist schön habe ich vor Jahren einen Familienkatechismus verfasst, den wir nun Kapitel für Kapitel miteinander durchsprechen. Wir haben schon viel Freude damit erlebt, in diesem Büchlein zu blättern und dabei uns unsere Gedanken zu machen. Wir haben schon gutes Echo erfahren aus unserem Zuhörer- und Zuschauerkreis und freuen uns, heute wieder mit dabei zu sein. Wieder mit dabei ist auch heute wieder mein tüchtiger Mitarbeiter, einer unserer jüngsten Leser und Zuschauer unserer Fernsehsendung, Paul aus Köln. Herzlich willkommen.
Danke, Pastor Henze. Ich freue mich, wieder dabei zu sein.
Das ist schön, dass du mit Freude dabei bist, wie hoffentlich auch viele andere unserer Zuschauerinnen und Zuschauer. Lieber Paul, es kreisen ja in den Schulklassen viel diese Comics herum. Und ich habe dich gelegentlich ja schon mal gefragt, hast du eigentlich Spaß gehabt an diesen Geschichten von Asterix und Obelix?
Nein.
Zum Beispiel?
Nein.
War bei dir nicht viel zu holen? Warum nicht?
Es hat mich nicht interessiert irgendwie. Es war irgendwie nicht.
Aber jetzt, heute, wo du größer bist, da würde es dir Spaß machen?
Nein.
Eher im Gegenteil, was? Oder wie?
Ja.
Naja, man wächst aus manchen Geschichten raus. Aber jetzt sagt unsere Kerstin hier in dem nächsten Brief, wenn man sich für Asterix und Obelix nicht mehr interessiert, dann aber noch für David und Goliath, das ist doch so eine ähnliche Geschichte.
Ja,
was soll denn diese Schlägerei aus dem Alten Testament für uns heute?
David und Goliath finde ich lustig. Das finde ich gut.
Lustig findest du das?
Ja.
Warum? Was ist dir daran so wichtig?
Ja, ich finde es gut, dass so ein Kleiner gegen so einen Großen und Mächtigen so viel anrichten kann und ihn sogar schlagen kann.
Dass er ihn sogar schlagen kann, und zwar nicht aufgrund seiner eigenen Kräfte, sondern offenbar geht es dann auch um was anderes, oder?
Ja, der mit Hilfe von Gott.
Mit Gottes Hilfe schafft er etwas. Ja, also die Geschichten aus dem Alten Testament. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das hat ja doch so manches für und so manches gegen sich. Manch einer wird wirklich sagen, was sollen mich denn eigentlich diese uralten Geschichten interessieren? David und Goliath oder Moses Durchzug durch das Rote Meer oder wie alle diese Dinge heißen, die uns gelegentlich auch sonntags in der Heiligen Messe in der ersten Lesung begegnen. Manche sagen dann, solche uralten Sachen, was bedeuten sie denn für den Menschen von heute? Und so fängt auch Kerstin mit ihrem Brief an, den sie an ihren Onkel und Firmenpaten richtet, aber er geht gleich darauf ein und schreibt nämlich, liebe Kerstin, es nervt dich, dass ihr in der Schule das Alte Testament durchnehmt und du sagst, aus dem Alter bin ich doch heraus. Wenn einem Asterix und Obelix keinen Spaß mehr machen, dann ist es auch mit David und Goliath vorbei oder mit Moses Durchzug durch das Rote Meer. Alte Geschichten, was soll's? Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, uns hat aber Paul gerade eben doch einen ganz schönen Unterschied klargemacht. Er hat zum Unterschied gegenüber sicher vielen seiner Altersgenossen an diesem Asterix und Obelix nie großen Spaß gehabt, aber gesagt, nee, die Geschichten, die im Alten Testament stehen, die haben doch noch ein ganz klein bisschen mehr zu bedeuten. Und manchmal, du hast es eben schon angedeutet, Paul, manchmal wird dabei irgendwie deutlich, dass da noch ein Dritter mitmischt, nicht nur die Leute selber.
Ja, das ist so. Da mischt dann auch noch Gott mit.
Und Gott mischt mit. Manchmal sogar, dass er die Leute direkt anspricht. Ich erinnere mich zum Beispiel an die Geschichte, wie Moses in der Wüste vor dem brennenden Dornbusch. Kannst du dich an die Geschichte erinnern?
Ja, da kann ich mich dran erinnern, nämlich, dass Moses in die Wüste gegangen ist und dann hat er einen brennenden Dornbusch gesehen und hat eine Stimme daraus gehört und hat sich hingekniet und die Stimme hat gesagt, Moses, zieh deine Schuhe aus.
Zieh deine Schuhe aus. Es wird immer deutlicher in der Geschichte, dass er Gott begegnet. Das Ausziehen der Schuhe, das sollte ein Zeichen dafür sein, du stehst jetzt auf heiligem Boden, du stehst Gott gegenüber. Da hat also Gott einen Menschen unmittelbar angesprochen. Und das, liebe Zuschauer, ist ein Grundthema der Bibel. Gott spricht Menschen an. Da geht es gar nicht mehr so sehr um die einzelnen Geschichten, sondern darum, dass das Bild von Gott selber immer lebendiger wird. Tatsächlich hat uns in unserem Brief hier der gute Franz eine ganze Menge Wichtiges mitzuteilen, nämlich die Bibel ist für ihn die aufregendste Geschichte der Welt. Hören wir, was er seiner Kerstin zu schreiben hat. Für manches, Kerstin, braucht man Zeit. Erst nach und nach ist mir aufgegangen, dass uns da in den Büchern der Bibel die aufregendste Geschichte erzählt wird, die es überhaupt gibt, nämlich wie die Menschen Gott entdeckt haben. Oder besser gesagt, umgekehrt, wie Gott sich den Menschen zu erkennen gegeben hat. Das ist ein ganz schön hoher Anspruch, den er hier erhebt. Er sagt, die Bibel erzählt die aufregendste Geschichte der Welt. Während manche sagen, na, die Bibel ist doch langweilig. Sie haben nicht gemerkt, was uns da tatsächlich mitgeteilt wird. Natürlich gab es immer irgendwelche Vorstellungen vom Göttlichen. Die Menschen haben geahnt, schreibt Franz, dass es etwas Größeres über ihnen geben müsse. Aber das war bei den vielen alten Völkern, auch bei den Römern und Griechen, doch alles ziemlich wirr. Paul hat mir gelegentlich erzählt, dass er im Lateinunterricht gehört hat von den alten Römern und Griechen. Und wie war das doch mit den Göttern, die da haben, Paul?
Ja, die haben sich nicht so sonderlich toll benommen.
Nicht so toll benommen. Ja, zum Beispiel, kennst du welche mit Namen?
Ja, ich kenne zum Beispiel den Jupiter, das ist der Oberste.
Ja.
Und dann gibt's noch für jede einzelne Sache, für den Krieg.
Und so weiter. Und das waren also ganz, ja irgendwie, erstmal ist ja schon komisch, dass es viele waren, anstatt nur einer. Aber auch dieser eine, wenn wir mal den Obersten nehmen würden, war das denn wirklich ein vorbildlicher Gott, an den man glauben kann?
Nein, nicht so richtig.
Was hat er denn gemacht?
Ja, er hat sich nicht so toll benommen und er hat auch viele Frauen gehabt. Und
ja, so viele Frauen gehabt, alle möglichen tollen Streiche gemacht. Und eigentlich so, dass man sagen müsste, ein seltsamer Gott ist das. Ja, und so war auch diese Welt des Glaubens bei den alten Römern und Griechen eine ziemlich verwirrte Angelegenheit. Da hat Franz schon ganz recht, wenn er an die Kerstin schreibt, das war bei den vielen alten Völkern, auch bei den Römern und Griechen, doch alles ziemlich wirr. Und vor allem fehlte oft gerade das, was wir beide als das Wichtigste entdeckt haben, dass man Gott persönlich erleben kann. Da wird Mose aus dem brennenden Dornbusch angesprochen. Er soll das Volk Israel aus der Knechtschaft Ägyptens herausführen. Aber das soll er nur als Stellvertreter tun. In Wirklichkeit ist es Gott selber, der befreit und herausführt, der sich seinem Volke zuwendet, der es liebt wie eine Braut, der durch Meer und Wüste sein Volk geleitet, der es schützt und umhegt, ihm die Gebote als Lebensrichtschnur gibt, mit ihm einen Bund schließt. Sehen Sie, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, wie sich hier das Bild von Gott immer mehr entfaltet, es immer deutlicher wird, wer er eigentlich ist. Dazu müssten wir vielleicht noch ein wenig weiter ausholen, um zu erkennen, wie sich in der Bibel über Jahrhunderte das Gottesbild entfaltet. Manche meinen, jeder Satz, der in der Bibel steht, der muss, auch wenn man ihn aus dem Zusammenhang herauszieht, sofort eine präzise Wahrheit enthalten. Und es macht gar keinen Unterschied, ob das ein uraltes Buch des Alten Testamentes ist oder vielleicht ein Brief der Apostel im Neuen Testament. Und dann nehmen Sie die Sätze für sich und sagen, da widerspricht sich doch vieles. Es gibt doch sogar Stellen im Alten Testament, zum Beispiel in den Psalmen, wo man den Eindruck hat, dieser Beter in dem Psalm, der glaubt gar nicht an das Weiterleben nach dem Tode. Dass er denkt, wenn einer stirbt, dann gibt es nur noch so ein Schattendasein, während wir doch wissen, der Glaube sagt uns, nach dem Tode kommt erst das eigentliche Leben mit Gott. Was stimmt denn nun? Sieht man das Ganze einmal im Zusammenhang, dann wird die Geschichte erst wirklich aufregend. Dann sieht man, wie sich in der Bibel der Glaube, besonders auch das Bild von Gott im Glauben, immer mehr präzisiert und entfaltet. Jetzt rufe ich gerade zu diesem Thema Paul wieder mal zurück in die Sendung. Er hat mir nämlich gelegentlich erzählt, was er da im Unterricht in der Schule erlebt hat. Paul, bist du wieder da?
Ja, bin ich.
Da ist er wieder da. Also, wir haben ihn in der Sendung. Und ich komme zurück auf eine Story, über die wir uns gelegentlich unterhalten haben, wie euer Lehrer in dem Unterricht den Diaprojektor hergekriegt hat und hat euch ein Bild vorführen wollen. Und als er die Maschine anknipste, den Projektor, da fingen sie alle an zu lachen. Warum? Weil nichts zu sehen war.
Ja.
Und was macht er jetzt?
Ja, dann hat er an der Linse gedreht.
Er hat an der Linse gedreht. Zuerst war also überhaupt nichts, jedenfalls nichts Deutliches, nur ein riesiges Durcheinander auf dem Bildschirm zu erkennen. Jetzt dreht er an der Linse.
Und dann wird immer mehr zu sehen.
Also er dreht ein bisschen weiter. Was siehst du jetzt?
Erst sehe ich Wolken.
Er dreht weiter.
Dann sehe ich langsam schon, dass da unten ein Tal ist.
Dann dreht er noch weiter.
Dann sehe ich langsam Bäume.
Er dreht weiter.
Dann erkenne ich einen Bach.
Noch weiter.
Dann kann ich Menschen erkennen.
Noch weiter.
Und plötzlich entdecke ich, dass es der Lehrer ist.
Er selber sogar. Jetzt ist das Bild scharf. Jetzt hast du alles erkannt, was auf diesem Bilde war. Ein ganz interessanter Vorgang ist das. Liebe Zuschauer, beziehen wir ihn doch wieder mal auf unser Thema. Da ist also auf einem Bilde alles schon da. Alles, was mitgeteilt werden soll, ist schon vorhanden. Aber man erkennt es noch nicht. Erst nach und nach wird das Bild schärfer gestellt. Da entdeckt man plötzlich neue Einzelheiten. Da sieht man plötzlich, das, was ich vorher vielleicht für einen Baum gehalten habe, das ist in Wirklichkeit ein Mensch. Wenn die Linse noch schärfer gestellt wird, erkennt er noch mehr Einzelheiten, erkennt Zusammenhänge, die er vorher nicht sehen konnte. So ist die Geschichte mit der Bibel zu verstehen. Über Jahrhunderte hinweg wird gewissermaßen die Linse immer schärfer gestellt. Erkennen die Menschen immer mehr von Gott, auch vom Menschen selber, von der Schöpfung, von der Liebe Gottes zu uns, von Gut und Böse und was die Bibel uns alles mitzuteilen hat. Es ist ein Prozess, der über Jahrhunderte läuft, wo zunächst noch Dinge mitgeteilt werden, von denen wir heute sagen, die sind überholt. Die sind durch spätere Erkenntnisse erst wirklich deutlich geworden. Und nur wenn man das in diesem Zusammenhang sieht, gewinnt die Bibel ihre wirkliche Aussagekraft. Da begreifen wir plötzlich, wir werden ja geführt durch die Geschichte, die Gott mit den Menschen geführt hat und erlebt hat, die er uns greifbar gemacht hat, wie er selbst sich enthüllt, wie er selbst sich mitteilt, wie er uns hilft, ihn mehr und mehr und Schritt um Schritt zu erkennen. Manchmal geht das auch durch arge Schicksale. So wird das Volk Israel zum Beispiel durch schlimme Schicksale hindurchgeführt, zuweilen auch als Strafe für seine Sünden. Und gerade dadurch erkennt das Volk deutlicher, wer Gott eigentlich ist. Hören wir wieder, was Franz dazu seiner Kerstin zu schreiben hat. Da wird uns erzählt, wie das Volk immer wieder abtrünnig wird, wie Gott Strafen verhängt und doch auch wieder Erbarmen zeigt. Wir erfahren, wie das Volk Israel seiner Sünden wegen in Katastrophen stürzt, wie es im Jahre 586 vor Christus in die Gefangenschaft nach Babylon abgeführt wird und gerade in dieser furchtbaren Situation doch wieder Gottes Nähe und Führung spüren darf. Wie ihm Männer geschickt werden, die es im Namen Gottes zu Gehorsam und Gerechtigkeit zurückrufen, die Propheten. Was mich an alledem so begeistert, schreibt Franz, hier tritt uns Gott lebendig gegenüber. Es wird nicht alles mögliche Kluge über ihn geredet, sondern er selber greift ein. Er spricht, er handelt, er liebt, er straft, er vergibt. Und dabei wird im Laufe von Jahrhunderten immer deutlicher, wer er eigentlich ist. Nicht irgendeine ferne, unnahbare Macht, sondern unser Vater, Hirt, König, Geliebter. Genau das, was wir beide, liebe Kerstin, suchen, ist hier durch die Geschichte Israels der ganzen Menschheit geschenkt worden. Besonders auch den Juden und Muslimen, die vieles hiervon mit uns gemeinsam im Glauben haben. Dies alles wird uns aber durch Jesus Christus erst völlig klar. Erst Jesus macht die Botschaft vom Glauben endgültig zu einer Freudenbotschaft. Er redet Gott in ganz einmaliger Weise als Vater an und lehrt uns, dasselbe zu tun. Gewiss bleibt auch in seiner Verkündigung Gott immer der Allmächtige, der Herr und Richter. Aber er bietet uns seine ganz persönliche Liebe an. Auch wenn wir Sünder, Ohnmächtige, Verachtete sind, seine Treue und Allmacht erweisen sich zu allerletzt im Tod und in der Auferweckung Jesu. Er wird uns alle retten. Wir werden sein Volk sein. Was mit einzelnen Menschen, zum Beispiel Abraham, und mit einem einzelnen Volk, Israel, begonnen hat, wird der ganzen Menschheit geschenkt. Gott liebt uns Menschen, jeden einzelnen von uns. Seitdem ich, liebe Kerstin, diesen Grundgedanken der Bibel erkannt habe, regt es mich auch nicht mehr auf, wenn ich die eine oder andere Einzelheit in der Heiligen Schrift nicht begreife. Das Ganze ist es, was mich begeistert. Gottes Geschichte mit den Menschen. Ob ich dich mit dieser Begeisterung anstecken kann? Es grüßt dich herzlich, dein Franz. Liebe Zuschauer, so hat Franz in diesem Brief seiner Kerstin die wichtigsten Inhalte der Heiligen Schrift erläutert. Und so dürfen wir noch einmal aufzählen, was auch unser Glaubensbuch »Glauben ist schön« hierüber zusammenfassend sagt. Das Alte Testament erzählt von der Erschaffung der Welt, von der Sünde der Menschen und der Gerechtigkeit Gottes, vom Ruf Gottes an Abraham und andere große Männer und Frauen Israels, von der Berufung des Mose und der Offenbarung Gottes im brennenden Dornbusch, von Israels Befreiung aus Ägypten, von seiner Wüstenwanderung und vom Bundesschluss am Sinai, vom Gottesvolk Israel, seinen Richtern und Königen, zum Beispiel David, von der Treue und Untreue des Volkes Israel Gott gegenüber, von der Verschleppung nach Babylon, von Gottes Strafe und Erbarmen, von den Propheten, die im Namen Gottes warnen, trösten und Mut machen, von Israels Kampf um die Reinheit von Glaube und Gottesdienst, vom Ringen des Menschen um Gott, mit Gott in den Psalmen und dem Buche Ijob, von der Weisheit, die aus dem Glauben kommt. Es ist eine Fülle von Großartigem, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, was uns hier in der Bibel vermittelt wird. Und so kann ich Sie alle nur einladen, wieder nach dem Buch der Bibel zu greifen. Aber so, wie es uns Franz hier in seinem Brief erklärt hat, nämlich das Ganze zu sehen, wie sich Gott mehr und mehr offenbart, sodass er uns immer näher kommt, wir ihm begegnen können. Die Bibel ist für uns der Weg zu Gott. Greifen wir nur danach, dann wird er uns seine Wahrheit und seine Schönheit, seine persönliche Liebe und Freude mehr und mehr enthüllen. Es geht uns also darum, den Umgang mit der Bibel gewissermaßen wieder neu zu lernen und darin das große und einmalige Abenteuer zu entdecken, das uns hier enthüllt wird. Die aufregendste Geschichte der Welt, wie die Menschen Gott entdeckt haben. Nicht durch ihre klugen Überlegungen und Konstruktionen, sondern dadurch, dass er selbst sich im Laufe der Geschichte mehr und mehr zu erkennen gegeben hat. Wer so nach der Bibel greift und dabei sie auch liest im Zusammenhange mit der Glaubensverkündigung der Kirche, für den wird sie selber wieder zu einem Erlebnis werden. Ich möchte auch Paul heute noch einmal herzlich danken, dass er durch seine pfiffigen Beiträge uns auf diesem Wege begleitet hat. Lieber Paul, es war schön, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Auch die Storys aus eurer Schule, besonders die Geschichte mit dem Dia-Projektor, die hat uns, denke ich, in unserer Geschichte recht gut weitergeholfen.
Danke.
Ich möchte dir von ganzem Herzen danken, dass du wieder dabei bist. So haben wir also, denke ich, unseren Zuschauern und Zuschauerinnen geholfen, auf neue Weise in die Bibel und in all das einzusteigen, was uns die Bibel vermitteln kann. Ich danke dir von ganzem Herzen und möchte dich herzlich einladen. Beim nächsten Mal bist du wieder mit dabei. Mach es gut, lieber Paul.
Danke.
Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gebe ich nur noch einmal einen Ausblick auf das, was nun kommen soll. Denn wir haben nun aus der Bibel wirklich vieles über Gott erfahren, haben vor allem gelernt, wie wir mit der Bibel selber umgehen können. Und dann stehen wir erneut vor der Frage, ja, kann man denn Gott beschreiben? Ist er der Vater, der Allmächtige? Und wie werden wir mit all dem fertig, was uns über Gott vermittelt wird? Da werden wir auch manchen Widerspruch, manche Schwierigkeit entdecken. Und doch sehen wir uns bei der Hand genommen durch die Heilige Kirche. Sie gibt uns die Bibel in die Hand und sagt, greift danach und lest. Und werdet nicht nervös, wenn ihr an der einen oder anderen Stelle auf Dinge stoßt, die er nicht auf Anhieb begreift. Es kommt hier, wie schon jetzt mehrmals in dieser Sendung dargestellt, auf die großen Zusammenhänge an, auf den Zusammenhang in der Bibel, auf den Zusammenhang der biblischen Texte mit der Gesamtverkündigung der Kirche, auf die Tatsache, dass wir mit der Kirche gemeinsam unseren Weg des Glaubens gehen, so wie wir das in einer der vorausgehenden Sendungen miteinander bedacht haben. Wenn man das so sieht, braucht keiner Angst zu haben, dass ihm in der Bibel Dinge begegnen, die er nicht begreift. Vielmehr wird er spüren, ich bin auf einer Entdeckungsreise. Ich entdecke durch die Bibel und durch das Lesen und durch das Mitgehen mit der Kirche immer mehr, wie groß und wunderbar Gott selber ist. Und da kann die lange Entdeckungsgeschichte, die in der Bibel erzählt wird, für mich persönlich zu einer persönlichen Entdeckungsgeschichte werden. Auch mir will Gott ja ganz persönlich begegnen. Und darum geht es uns letzten Endes gerade auch in dieser Sendereihe. Ich danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihre Aufmerksamkeit gerade bei diesem Thema und freue mich, wenn es mit uns weitergeht mit den Themen, die ich Ihnen angedeutet habe. Ich wünsche Ihnen alles Gute, Gottes Segen und verabschiede mich von Ihnen. Auf Wiedersehen.